Schönen guten Abend an alle unsere Zuseher. Schönen guten Abend an unser Team hier im Online-Studio. Und ich darf euch... Schönen guten
Abend an unser Team. So, Moment, das muss ich stumm schalten hier.
Und ich darf euch...
So, okay.
Ja, ich darf euch begrüßen heute zum dritten Teil der Vorstellung der Bücher, die über die Seelenlehre von der Frau Dr. Wada Hasselmann und ihrem ehemaligen Ehemann, Herrn Frank Schmolke, herausgebracht wurden. Und ich werde zu diesem Zweck jetzt mal gleich hier meinen Bildschirm teilen. Die Präsentation starten. Ich werde hier nur noch mal schnell die Folien einblenden, die wir den ersten beiden Teilen schon hatten. Wie gesagt, dieser Hinweis auf Copyright und Markenschutz, wo ich also wirklich alle bitte, das zu beachten. Die Leute leben davon und hier die Kontaktdaten, die man auf der Website septana.de findet. Und heute geht es um dieses Buch, um das Buch Die Seelenfamilie. Das Thema hatte ich schon kurz in den anderen beiden Teilen angesprochen. Ich blende jetzt hier auch noch mal kurz ein, dass wir auf einer seelischen Reise sind, alle egal in welchem Stadium unserer menschlichen Entwicklung wir uns befinden, irgendwann haben unsere Seelen, die jetzt sich als Menschen inkarnieren, das göttliche Ganze verlassen, einen uns, zumindest mir, unbekannten Entwicklungsweg bereits hinter sich gebracht und eine gewisse Zeit hindurch diese Entwicklung vollzogen bereits, wo es ums Menschsein geht, wo die Seele quasi in einen menschlichen Körper schlüpft, um ihre Erfahrungen zu machen. Und wenn das Menschsein, das Kapitel Erfahrungen als Mensch abgeschlossen ist, dann geht die seelische Reise weiter, bis irgendwann mal wieder alle Seelen mit dem göttlichen Ganzen verschmelzen. So ist dieses Bild, das eben auch in den Büchern über diese Seelenlehre dargestellt wird und wie ich es auch aus vielen anderen Systemen kenne. Ich habe im ersten Teil die sogenannten Welten der Seele vorgestellt, dass eine Seele irgendwann einmal die Reise als Mensch beginnt aus einer bestimmten Sphäre der sogenannten astralen Welt, dann immer wieder hin und her pendelt zwischen der physischen Welt und einem sogenannten zweiten Territorium der astralen Welt, bis es das Menschsein als individuelle Seele hinter sich gebracht hat, dann in diesem dritten Territorium auf ihre Seelengeschwister wartet und wenn alle dann hier sich versammelt haben, geht's weiter in der nächsten Welt, die hier durch diese leere kausale Welt genannt wird. Und wir haben uns das letzte Mal, als es um das Buch Archetypen der Seele ging, beschäftigt, damit, dass alles in dieser Schöpfung, zumindest in der Schöpfung, wo es um dieses Universum geht, in dem auch wir Menschen uns befinden, dass das auf 7 Grundenergien aufgebaut ist. Diese Zahl 7 begegnet uns in fast allen Kulturen, in fast allen religiösen, in fast allen philosophischen Systemen. Nur mit anderen Namen belegt, nur mit anderen teilweise Bedeutungsinhalten belegt. Aber 7 ist offenbar wirklich eine wichtige Einteilung, wo die Menschen oder den Menschen übergeordnete höhere Wesenheiten es für sinnvoll empfunden haben, das göttliche Ganze eben dementsprechend einzuteilen. Und wir haben davon gesprochen, dass es eine Expressions-, Inspiration-, Aktions- und Assimilationsebene gibt in dieser 7er-Einteilung und eine Einteilung in männlich und weiblich. Und wir haben darüber gesprochen, dass der Energie 5, der Grundenergie 5, das Prinzip des Mitteilens, der Zweierenergie das Gestalten, der Sechserenergie das Trösten, der Einserenergie das Dienen oder Unterstützen, der Siebener das Führen, der Dreier das Kämpfen oder Auseinandersetzen mit einem Thema oder mit einem anderen Menschen und der Vierer-Energie das Lernen und Lehren zugeordnet ist. Und dann hatten wir das letzte Mal vorgestellt, dass jede Seele sich aus diesen 7x7 Elementen, Seelenrolle, Merkmal der Angst, Entwicklungsziel, Modus, Mentalität, Reaktionsmuster und Seelenalter und jeweils in 7 verschiedenen Kategorien aus dieser Liste sich sozusagen ihr eigenes Seelenmuster zusammenstellt. Und ich habe so hier willkürlich eine fiktive, so eine Auswahl mit den roten Kreisen oder Ellipsen hier gemacht. Wenn wir uns vorstellen, es gibt eine Seele, deren Seelenrolle Künstler ist, die sich für das kommende Leben das Angstmerkmal Märtyrertum als Hauptmerkmal und die Gier als Nebenmerkmal wählt, als Entwicklungsziel das Herrschen, als Modus die Beobachtung, als Mentalität den Idealist, als Reaktionsmuster emotional, sexuell und sich auf dem Seelenalter in dem reifen Entwicklungszyklus auf der 5. Stufe, also im Seelenalter reif 5 befindet. Wenn wir noch Zeit haben, im Anschluss an die Vorstellung des Buches Die Seelenfamilie, dann werde ich ein bisschen was dazu sagen, wie man sich so einen Menschen, der sich so ein Seelenmuster ausgesucht hat, welche Geschichte man da spinnen könnte, wie der sein könnte vom Charakter oder von seinen Eigenschaften. Das noch einmal im Detail, das übergehen wir jetzt. Und ich habe bei der Vorstellung schon erwähnt, im ersten Teil, dass so eine Seelenfamilie, das sind die Seelen, die, bevor diese Vereinzelung begonnen hat, wo eine Einzelseele einen menschlichen Körper bewohnt während eines irdischen Lebens, bevor das passiert ist, waren diese durchschnittlich rund 1000 Einzelseelen, das können auch nur 700 oder 1500 sein, aber im Durchschnitt ungefähr 1000, da waren die vereint, da haben die alles gemeinsam gemacht auf ihrem seelischen Entwicklungsweg. Zumindest scheint es für die Zeit vor der Vereinzelung zum Menschsein so der Fall gewesen sein, wie das eben hier auch in den Büchern geschildert wird. Was weiter davor liegt, das verschwindet sozusagen in der grauen Vorzeit. Da haben wir zumindest meines Wissens nach keine eindeutigen Informationen. Es gibt welche aus allen möglichen Quellen, was da so vorher passiert ist. Ich sage nur Rudolf Steiner, der hat da viele, viele Sachen auch bekannt gegeben. Aber die widersprechen sich zum Teil mit denen von anderen und so weiter. Also wie auch immer, was vor dem Menschsein war, das lassen wir einmal beiseite. Wir alle sind jetzt Mensch und ich nehme an, dass die meisten von uns interessiert, was betrifft denn das Menschsein? Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass jede einzelne Seele, die in jedem einzelnen Körper von uns wohnt, sozusagen, während wir hier unser Leben leben, dass die vor dieser Vereinzelung, vor dem Beginn der Menschwerdung dieser eigenen Seelenfamilie, dass die immer mit den anderen Seelen, ihren Seelengeschwistern zusammen war, dann wird verständlich, dass dieses jetzt alleine sich auf diesen Weg machen, dass das etwas ist, was ja schon so wie höhere Schule ist, dass sich also nicht alle Seelen, die im Universum oder in dieser Schöpfung, egal in welcher Sphäre von Fein- oder Grobstofflichkeit ihren seelischen Entwicklungsweg vollziehen, dass nicht alle bereit sind, so eine Entwicklungsphase durchzumachen, auf sich zu nehmen sozusagen. Wir sind aber auch während wir leben im physischen Körper von unseren Seelengeschwistern nicht getrennt. Wir sind telepathisch, ob Tag oder Nacht, auch wenn es uns nicht bewusst ist, immer mit diesen verbunden. In der Nacht möglicherweise durch Astralreisen so feinstofflich direkt verbunden, wenn wir aus unserem Körper austreten. Wir sind über unsere Seelengeschwister aus dieser Seelenfamilie hinaus, aber auch noch mit anderen Seelen aus anderen Seelenfamilien verbunden, sowohl im verkörperten Zustand als auch im Entkörper. Und bevor ich jetzt da meine Folien, die ich da so vorbereitet habe, durchgehe, möchte ich noch ein paar kurze Auszüge aus diesem Buch, Die Seelenfamilie, euch vorlesen, als Einstimmung sozusagen. Und ich beginne jetzt hier mit einem Auszug von der Seite 8. Das ist aus der Einführung zu diesem Buch. Das ist also jetzt ein Text, den der Frank und die Wada verfasst haben. Das ist also jetzt nicht ein Text direkt von dieser kausalen Wesenheit, die ihre Quelle für dieses Seelensystem, für diese Seelenlehre ist. Und hier steht: Dieses Buch mit den Trance-Durchsagen zur Seelenfamilie, die in einem Zeitraum von über 10 Jahren entstanden sind, soll neue Möglichkeiten der Erkenntnis vermitteln. Es handelt sich bei dem, was die Quelle lehrt, also die Quelle ist diese kausale Wesenheit, es handelt sich bei dem, was die Quelle lehrt, inhaltlich um eine Art Arbeitshypothese. Ich habe die letzten beiden Male schon darauf hingewiesen, das ist ein Modell. Das Ganze ist ein Modell, um uns etwas, was in der Realität komplex ist und vielschichtig und wahrscheinlich vieldimensional, was unseren menschlichen Verstand absolut übersteigen würde, so nehme ich es an, das hat man so vereinfacht und dargebracht, dass wir Menschen, zumindest die, die jetzt im 20. 21. Jahrhundert leben, dass wir das verstehen können. Also, es handelt sich bei dem, was die Quelle lehrt, inhaltlich um eine Art Arbeitshypothese. Es geht dabei prinzipiell nicht um dogmatisch zu verstehende neue Wahrheiten, die irgendjemand zu glauben hätte, um sein Seelenheil zu erlangen. Aber die Botschaften unserer Quelle wollen anregen, einmal in eine ganz andere Richtung zu denken und zu fühlen, die neuen Ideen auch auszuprobieren und auf ihren pragmatischen Gehalt hin zu überprüfen. Denn sie haben nach unserer Erfahrung für die Menschen der westlichen Welt einen erheblichen Erklärungswert. Dass es das Phänomen von Seelenfamilien gibt, wird kaum jemand naturwissenschaftlich nachweisen können. Aber es könnte sich lohnen, diese Vorstellung in Betracht zu ziehen und ihre Wirkung zu überprüfen. Die Lehren der Quelle zu den Welten der Seele treten nicht in Konkurrenz zu irgendeiner Religion. Sie stellen ein übergreifendes System zur Verfügung, ein in sich kohärentes Erklärungsmodell der seelischen Realität. Aus dieser seelischen Realität beziehen die Religionen der Erde, aber auch alle Lebensäußerungen der Menschen ihre Energie. Dann habe ich hier noch eine zweite Textstelle ausgewählt, von der Seite 21. Und dieser Text ist jetzt ein Text, der medial empfangen wurde, stammt also von dieser kausalen Wesenheit. Das göttliche Prinzip ist Liebe und Erkenntnis. Im Göttlichen vereinigt sich Liebe mit Erkenntnis. Menschen sind in ihrer Wirklichkeit von dieser Einheit, Einheit von Liebe und Erkenntnis, oft getrennt. Ihre Seele aber kennt die innige Freude, die sich im Wesen eines Menschen ausbreitet, wenn manchmal, auch nur für Sekunden, Liebe und Erkenntnis zu einer Einheit werden. Wir geben euch diese Lehre, die nicht die unsere ist, sondern deren Träger wir sind, diese Lehre von der Seele, damit ihr immer häufiger und immer stärker Zugang zu der Möglichkeit erhaltet, Liebe und Erkenntnis gleichzeitig zu erfahren. Was immer wir sagen, ist getragen von diesen beiden Prinzipien. Ihr könnt sie spüren, ihr könnt sie erfahren. Alles, was wir zu sagen haben, ist auch von eurem Verstand erfassbar, nicht nur mit dem, was ihr euer Herz nennt. Und dann habe ich hier noch einen dritten kurzen Ausschnitt, den ich euch vorlesen will. Ebenfalls Worte direkt von der kausalen Quelle. Wir wissen über das göttliche Allganze gerade so viel, wie ihr Menschen über uns wisst. Wir sind nicht Gott. Wir wollen nicht verehrt, sondern angehört werden. Wir sind zwar in unserer Entwicklung weiter fortgeschritten als ihr, doch auch wir wachsen immer weiter. Und unsere Aufgabe ist es, euch das, was wir bereits verstanden haben, zu erklären. Ja, und genauso möchte ich das jetzt auch machen. Das, was ich schon verstanden habe beim Lesen dieser Bücher, das möchte ich euch jetzt erklären. Und da ist es so, dass eine solche Seelenfamilie sich aus 2 bis 4 verschiedenen Seelenrollen, sogenannten Essenzen oder Grundenergien zusammensetzt. Und das, was ich jetzt hier angedeutet habe, farblich, ne, haben wir hier 2 Farben, die gelben und die weißen, das können jetzt 2 verschiedene Seelenrollen sein, die sich hier zusammentun zu einer Seelenfamilie. Das könnten zum Beispiel jetzt Heiler und Künstler sein. Und hier, wenn ich sage, ich habe eine Seelenfamilie, die sich jetzt aus 3 Essenzen zusammensetzt, dann könnten das vielleicht jetzt Heiler, Künstler und Krieger sein. Und je nach dieser Zusammensetzung von Seelenrollen ist es so, dass eine Seelenfamilie sich einer ganz speziellen Aufgabe widmet. Die Aufgabe hat immer was damit zu tun, aus welchen Seelenrollen sich diese Familie zusammensetzt. Das heißt, eine solche fiktive Familie, wie ich sie da gerade vorhin gezeigt habe, aus Heilern, Künstlern und Kriegern, also aus den Energien 1, 2 und 3 zusammengesetzt, die wird eine ganz andere Aufgabe haben als zum Beispiel eine Seelenfamilie, die sich aus den Energien 4 und 6 oder aus den Energien 5, 6 und 7 zum Beispiel zusammensetzt. Und grundsätzlich ist es offenbar so, dass eine Seelenfamilie, die aus nur 2 verschiedenen Seelenrollen besteht, eine ganz spezifische, eine spezialisierte Seelenfamilienaufgabe hat, während die Seelenfamilien, die aus 3 oder 4 Seelenrollen zusammengesetzt sind, dann Seelenfamilienaufgaben haben, die einen größeren Umfang haben, die ein weiteres Forschungsfeld abdecken, sozusagen. Und weil eben die Seelenfamilien da eben aus 2, 3 oder 4 Seelenrollen zusammengesetzt sind und innerhalb ihrer Familie ja ganz unterschiedlich viele von diesen zwei oder drei oder vier Seelenrollen zusammenwirken, zusammenarbeiten und dazu noch unterschiedliche Seelenfamilienaufgaben kommen, kann man sagen, dass also alle Seelenfamilien absolut einzigartig sind und sich voneinander unterscheiden. Und dann kommt ja noch dazu, dass diese Seelenfamilien, so wie unsere physische Familie, die jetzt aus Vater, Mutter und Kindern besteht, dann noch in größere übergeordnete Strukturen eingebunden ist, von denen wir dann auch noch ein bisschen hören werden. Da ist jetzt zum Beispiel die Struktur der Seelensippe. Immer 7 solche Seelenfamilien bilden eine Seelensippe. Und zwar, eine dieser Seelenfamilien repräsentiert jetzt wieder innerhalb der Sippe zum Beispiel die Energie 1, eine andere Seelenfamilie repräsentiert die Grundenergie 2, eine andere die 3, die 4, die 5, die 6 und die 7. Also auch da wieder die Verteilung von Seelenrollen ist in jeder Seelenfamilie unterschiedlich. Zum Beispiel kann man sich vorstellen, dass eine relativ kleine Seelenfamilie hier dabei ist, mit nur 784 zum Beispiel Einzelseelen und eine ziemlich große mit fast 1500. Und jede besteht jetzt aus 2, 3 oder 4 Seelenrollen. Und je nachdem, aus welchen Seelenrollen diese Seelenfamilien bestehen und welche Essenz da auch die Überzahl hat, also die Mehrheit, dementsprechend ist das Hauptgewicht also auf einer bestimmten Grundenergie, und so setzen sich diese Sippen zusammen. Wobei innerhalb die Anzahl der Seelen von einer Familie ist immer ein Vielfaches auch von 7. Somit ist auch die Anzahl der Seelen, die eine ganze Seelensippe bilden, auch immer ein Vielfaches von 7. Das hängt dann mit einem anderen Strukturelement zusammen, da kommen wir dann auch später drauf. Also jeweils 7 Seelenfamilien bilden so eine größere Seeleneinheit, die Seelensippe. Wir sind also jetzt nicht nur nie allein, während wir einen Körper benutzen als Seele, oder auch wenn wir gerade entkörpert sind, nicht nur durch den Kontakt mit unseren Seelengeschwistern aus der eigenen Seelenfamilie, sondern es ist immer auch möglich, Kontakt zu den etwas weiter verwandten Seelen aufzunehmen, zu pflegen und instant herzustellen, wenn ein Bedarf da ist. Die nächstgrößere Einheit, 7 solche Seelensippen, bilden einen Seelenstamm. Und da ist es jetzt auch wieder so, die Anzahl, das ist immer ein Vielfaches von 7, weil jede Seelenfamilie besteht aus einem Vielfachen von 7 Einzelseelen. 7-mal solche Familien ergibt dann die Sippe, 7-mal die Sippe bildet so einen Seelenstamm. So ein Seelenstamm besteht also aus rund 7 mal 7000 und aufgerundet ungefähr 50.000 Einzelseelen. Und wenn man jetzt alle Seelenstämme zusammennimmt, wo sich die Einzelseelen als Menschen hier auf der Erde inkarnieren, dann bilden alle diese Seelenstämme zusammen ein Seelenvolk, und hier im konkreten Fall eben das Seelenvolk der Menschheit. Und wenn wir also sagen, es sind im Moment ja gerade schon wahrscheinlich an die 8 Milliarden Einzelseelen hier als Menschen inkarniert und mindestens das Doppelte oder Dreifache davon wartet auf Inkarnation, dann wissen wir also, dass das Seelenvolk der Menschheit sich aus vielen, vielen Milliarden solchen Einzelseelen zusammensetzt. Also nochmal, die ganze Information hier, das Thema, um das es hier in diesem Buch geht, im Wesentlichen ist die Botschaft, keine Seele ist allein. Wir alle sind eingebunden in die Seelenfamilie, in die Seelensippe und letztlich in unser Seelenvolk Erdenmenschheit. Und wie vorher schon erwähnt, wir kommunizieren in der Regel telepathisch ständig mit unseren Seelengeschwistern und zwar unabhängig davon, ob wir davon wissen, dass es dieses Konstrukt Seelenfamilie gibt oder ob wir es nicht wissen. Wenn wir es allerdings wissen und wenn wir es uns bewusst machen, dann sind wir in der Lage, im ganz normalen alltäglichen Leben für uns Vorteile daraus zu ziehen. Denn wenn wir irgendwo einen Bedarf an Unterstützung oder an Hilfe haben, dann können wir gezielt zum Beispiel unsere Seelenfamiliengeschwister ansprechen. Wenn wir also zum Beispiel wissen, also in meinem Fall, ich habe zum Beispiel erfahren bei diesen Durchsagen, ich habe selber die Seelenrolle eines Priesters und meine Seelenfamilie besteht aus Priestern und Gelehrten. Wenn ich jetzt irgendeine Aufgabenstellung hier habe, als Mensch, im Beruf, in der Familie, im normalen Alltagsleben, wo ich nicht so recht weiter weiß, dann kann ich, wenn ich weiß, das ist jetzt etwas, wo ich quasi den Kontakt zum lieben Gott brauche und wo ich mich aber jetzt, weil, was weiß ich, irgendwas passiert ist und ich bin emotional so aufgeregt, dass das mir im Moment vielleicht gerade schwerfällt, direkt den Kontakt mit dem Göttlichen aufzunehmen, dann kann ich meine Seelengeschwister um Unterstützung bitten, diesen Kontakt zum Göttlichen mir zu erleichtern. Oder wenn es um ein intellektuelles Problem geht, ja, dann kann ich meine gelehrten Geschwister aus der Seelenfamilie bitten, dass sie mir da helfen, mich unterstützen, dass mir der richtige Einfall, die richtige Idee kommt, um irgendein bestimmtes Problem zu lösen, zum Beispiel. Das ist eine Möglichkeit, wo wir diese Information und diese Tatsache, dass wir als Seelen in diese Seelenfamilien und Sippen und Stamm- und Volksstruktur eingebunden sind, wie wir das anwenden können. Und zusätzlich zu dieser ständigen Unterstützung, die wir da von unserer Seelenfamilie haben, gibt es also auch noch andere seelische Beziehungen, die wir pflegen. Einige davon pflegen wir nur, wenn wir gerade inkarniert sind. Das ist zum Beispiel der Fall bei sogenannten karmischen Verstrickungen. Und damit meint diese kausale Wesenheit, die diese Lehre hier übermittelt hat, wenn eine Seele während einer Inkarnation etwas getan hat, was dazu beigetragen hat oder was überhaupt bewirkt hat, dass eine andere Seele ihren Seelenplan für das entsprechende Leben nicht umsetzen konnte. Sei es jetzt, dass ein Mord passiert ist und so weiter, bevor die Seele wichtige Schritte, die sie vorhatte, vollziehen konnte. Dann nennt die kausale Wesenheit, diese Quelle von Nawada und von Frank, das eine karmische Verstrickung. Das heißt, da ist es nötig, mit der betroffenen Seele in einem weiteren Leben diese bestehende Verstrickung wieder aufzulösen, also den energetischen Knoten zu lösen, sozusagen. Dann pflegen wir seelische Beziehungen mit Seelen, wo wir Inkarnationen erlebt haben, wo wir eine intensive oder sehr erfüllende Freundschaft erlebt oder gelebt haben. Und diese positive, erfüllende, beglückende Erfahrung einer intensiven Freundschaft, das kann dazu führen, dass die Seelen den Wunsch haben, sich in künftigen Inkarnationen wieder in einer ähnlichen Art, auf eine angenehme Art zu begegnen und einander zu unterstützen. Genauso kann es aber sein, wenn ich in einer Inkarnation eine sehr negative und eine feindliche Erfahrung mit einer anderen Seele gemacht habe, wo zum Beispiel unheimlich viel Wut oder Hass und so weiter im Spiel ist, dann kann, ohne dass es zu so einer karmischen Verstrickung kommt, also ohne dass die sich gegenseitig ihre Seelenpläne zerstört hätten, kann es dazu kommen, dass die beiden Seelen das Bedürfnis haben, daran muss weitergearbeitet werden, sozusagen. Ja, also das sind dann, wo dann die Folge leben, wenn man dann den Menschen trifft, wo diese Seele drin inkarniert ist, dass man da ein Gefühl von Unwohlsein hat, wenn man diese Menschen wieder beginnt. Weil die Seele weiß, oh, da war mal was ganz Heftiges, Negatives. Während wenn man so einen Menschen trifft, wo eine Seele drinnen ist, mit der man eben diese wunderbaren freundschaftlichen Erfahrungen gemacht hat, das sind dann Menschen, denen begegnet man in diesem Leben, die sind wildfremd und man hat das Gefühl, ach, das ist so ein lieber, so ein netter, so ein freundlicher Mensch, obwohl ich vielleicht mit dem noch keine drei Worte gesprochen habe. Und dann gibt es vollkommen inkarnationsunabhängig, also auch in der Astralwelt bestehen bleibend, sogenannte vier verschiedene ewige Beziehungen, also ewig auf jeden Fall während des Menschseins, also während der ständigen Wiederverkörperungen der Seelen, aber nach den Informationen aus den Büchern auch über das Menschsein hinaus bestehen bleibende Beziehungen. Und diese vier sogenannten ewigen Beziehungen hat jede Seele und immer nur mit einer anderen Seele. Dazu gehört der sogenannte ewige Zwilling, der wird auch Dualseele genannt, der sogenannte ewige Freund, der ewige Verbündete und der ewige Lehrer oder Schüler. Die Seele, die zu uns, also angenommen zu mir jetzt, die Zwillingsseele ist, das ist eine Seele, mit der ich mich gegenseitig, also diese beiden Seelen, die Zwillingsseelen sind, unterstützen einander gegenseitig in ihrem seelischen Wachstum auf der Expressionsebene. Und wir hatten bei den Grundenergien, die wir das letzte Mal besprochen oder die ich da vorgestellt hatte, gesagt, Expressionsebene, dazu gehören die Grundenergien 5, das wäre von der Seelenrolle die Waisenenergie mit dem Prinzip Mitteilen. Und das ist die Grundenergie 2, die Seelenrolle Künstler mit dem Prinzip Gestalten. Es geht also um Mitteilung und um Gestaltung. Das heißt, das nach außen bringen dieser Prinzipien gegenseitig sich pushen, gegenseitig sich bei der seelischen Entwicklung immer höher schubsen, sozusagen. Darum geht es, wenn wir mit unserer Dualseele in Beziehung treten. Und zwar unabhängig davon, ob diese beiden Seelen gerade gleichzeitig inkarniert sind oder ob diese beiden Seelen beide in der Astralebene sind oder ob nur eine inkarniert ist und die andere in der Astralebene. Und auch unabhängig davon, ob wir dieser zweiten Seele, wenn beide inkarniert sind, in diesem Leben begegnen. Die eine kann in Europa leben, die andere in Australien. Dieses gegenseitige Fördern und Pushen und Anregen, das passiert immer auf einer geistigen Ebene. Sollten wir aber, das ist relativ selten der Fall, aber es kommt eben auch vor, sollten wir diese Seele, die unsere Zwillings- oder duale Seele ist, in diesem Leben physisch kennenlernen, dann sind das herausfordernde zwischenmenschliche Beziehungen. In den aller seltensten Fällen sind das Mann-Frau-Paar-Beziehungen. Das können sein Eltern-Kind-Beziehungen, das können sein Lehrer-Schüler-Beziehungen, das können sein Angestellter oder Vorgesetzter, das kann alles Mögliche sein. Das kann sein Oma und Enkelkind, was auch immer. Es geht darum, dass diese Seelen einander immer Aufgaben sozusagen zur Lösung bereithalten, an denen sie wachsen können. Dann der ewige Freund, das ist auch so eine seelische Beziehung mit einer Seele, wo sich das auf das gegenseitige Unterstützen, das gegenseitige Helfen auf der Inspirationsebene abspielt. Denn die Inspirationsebene, das ist die mit den Grundenergien 6 und 1. Da geht es bei der 6er-Energie geht's ums Trösten, bei der 1er-Energie geht es ums Unterstützen, ums Dienen, ums Helfen. Das ist diese Beziehung zu dem ewigen Zwilling sehr anstrengend. Ist die Beziehung zu dem ewigen Freund eher eine, wo man sich ausruhen kann, wo alles leicht geht, wo alles angenehm geht. Bei der Beziehung zu dem ewigen Verbündeten, das ist jetzt eine Beziehung auf der Aktionsebene, das sind die Grundenergien 7, das wäre die Rolle des Königs, wo es um das Führen geht, und das ist die Rolle 3, des Kriegers, wo es um die Auseinandersetzung geht oder um das Kämpfen für etwas. Da geht es jetzt darum, dass die sich verbünden, diese beiden Seelen, um eine Aktivität durchzuführen, um irgendwas umzusetzen in der Welt. Und beim ewigen Lehrer und Schüler, da geht es darum, unabhängig welches Verhältnis sollten die beiden einander inkarniert begegnen, wie gesagt, was selten ist, aber sollten die beiden Seelen einander inkarniert begegnen, dann geht es immer darum, dass die abwechselnd, einmal ist die eine Seele der Lehrer und die andere der Schüler und dann wieder, selbst innerhalb einer Inkarnation, die eine Seele der Schüler und der andere der Lehrer. Also da entsteht seelisches Wachstum durch gegenseitiges Belehren und Lernen, hier, indem man lernt, wie man gemeinsam etwas umsetzt, hier, indem man sich gegenseitig dient und tröstet und hier, indem man gegenseitig sich fördert und pusht. Und der Seelenzwilling ist dabei eine Seele aus einer anderen Seelenfamilie, gehört, die aber zur selben Sippe gehört. Also innerhalb von der Sippe kommen die Seelenzwillinge immer aus zwei verschiedenen Seelenfamilien. Und dann kommt noch was dazu, ein Moment, nämlich die Aussage mit derselben Ausschüttungsnummer. Wir haben gesagt, die Seelenfamilien beginnen ihre Reise durch das Menschsein irgendwann, zum Zeitpunkt X, beschließt die erste Seele aus dieser Seelenfamilie, so, jetzt fasse ich den Mut, jetzt mache ich es, jetzt nehme ich einen menschlichen Körper an. Und die erste Seele, die sozusagen aus dem Seelenfamilienverband rausspringt, sozusagen in den ersten menschlichen Körper, den sie benutzt, diese Seele kriegt die Ausschüttungsnummer 1. Und die als zweite sich traut, ist dann die Nummer 2 und 3 und so weiter, bis dann alle grob 1000 aus der Seelenfamilie das erste Mal einen menschlichen Körper angenommen haben. Und diese Ausschüttungsnummer, also die Reihenfolge, in der sie das erste Mal Mensch geworden sind, die hat auch eine energetische Qualität und die Seelenzwillinge sind also solche Seelen aus zwei verschiedenen Seelenfamilien innerhalb einer Sippe, die in derselben Reihenfolge den Mut gefasst haben, ich werde Mensch. Und damit etwas sehr stark Einendes haben. Diese Energiequalität eint diese beiden. Da haben wir jetzt gesagt, die Seelenzwillinge, die fordern sich sehr heraus, um seelisch zu wachsen. Das ist also anstrengend. Die ewigen Freunde, mit denen können wir die bedingungslose Liebe lernen. Das ist eine Beziehung, die ist entspannend. Der ewige Freund stammt ebenfalls aus einer verwandten Seelenfamilie, muss aber nicht von derselben Sippe sein, aber jedenfalls aus demselben Seelenstamm. Der ewige Verbündete, das ist die Seele, mit der man eine gemeinsame Aufgabe eben ausführt. Und diese Aufgabe, die hat natürlich jetzt etwas mit den jeweiligen Seelenfamilienaufgaben zu tun. Jede Seelenfamilie widmet sich einer bestimmten Aufgabe und die ewigen Verbündeten bringen ja, weil sie aus zwei verschiedenen Seelenfamilien stammen, diese beiden Seelenfamilienaufgaben zusammen und aus der Überblendung ergibt sich dann diese gemeinsame Aufgabe dieser beiden Seelen, die diese ewigen Verbündeten aus diesen zwei Seelenfamilien sind. Und die sind auch wieder aus zwei verschiedenen Familien, aus derselben Seelensippe, also relativ nahe verwandt sozusagen, während der ewige Freund schon etwas weiter verwandt sein kann. Und bei den Lehrern und Schülern, die sich da gegenseitig abwechseln, da geht es also in erster Linie darum, dass sie sich helfen durch das Lehren und Lernen, die jeweiligen Entfaltungsaufgaben, das sind die Aufgaben, die zusammenhängen mit dem Seelenalter und die Aufgaben, die ihre Seelenfamilienaufgaben sind. Oder auch andere Dinge, die sich als Lernaufgaben stellen. Es gibt dann auch noch andere Dinge wie Projektgruppen und so weiter, die es in solchen Seelenfamilien auch geben soll. Also alles, was mit Lernen zu tun hat, da helfen einander diese zwei Seelen. Über alle Leben hinweg, unabhängig davon, ob sie gerade beide verkörpert sind, ob sie beide nicht verkörpert sind, ob einer gerade einen Körper hat, der andere nicht, ob sie sich in diesem Leben treffen oder nicht. Das ist also eine ständige, gemeinsame, einander unterstützende Beziehung. Dann hat jede Seelenfamilie eine innere Struktur. Die Ausschüttungsreihenfolge, das haben wir schon gesagt, das ist also die Reihenfolge, die entsteht durch das erste Mal einen Körper annehmen. Dann gibt es ein weiteres Strukturelement, das nennt sich die Wege. Und zwar die erste Seele von einer Familie, die einen Körper angenommen hat, hat diese Nummer 1 von der Ausschüttung. Dann kommt 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann beginnt es wieder von vorn. Wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und die ersten 7 gehen abwechselnd 7 verschiedene Wege. Also Weg der Berührung, Weg des Wissens, Weg der Kraft, Weg der Form, Weg der Sehnsucht, Weg der Stille, Weg der Suche. Die achte Seele, die das erste Mal inkarniert, geht dann wieder den Weg der Berührung. Die neunte den Weg des Wissens, die zehnte den Weg der Kraft und so weiter. Das heißt, es gibt also diese Ausschüttungsreihenfolge, da wird durchgezählt von 1 bis 1000 oder 798 oder so, wie viele Seelen halt zu einer Seelenfamilie gehören. Und bei den Wegen wird immer gezählt von 1 bis 7, wieder von 1 bis 7, wieder von 1 bis 7. Und dadurch ergibt sich eine innere Struktur. Wenn wir sagen, eine Seelenfamilie besteht jetzt aus zwei verschiedenen Seelenrollen zum Beispiel, wie bei meiner Familie, aus Priestern und Gelehrten, dann kann es sein, dass der Erste, der sich traut, ein Priester ist. Der Zweite ebenfalls ein Priester. Der Dritte, der Vierte und der Fünfte ist ein Gelehrter. Der Sechste und der Siebte wieder ein Priester und so weiter. Und je nachdem gibt es also dann die Position 1 von dieser Ausschüttungsreihenfolge mit dem Weg 1, die Position 2 mit dem Weg 2 und so weiter und dann immer noch in Kombination mit der entsprechenden Seelenrolle. Und das, weil ja auch diese Reihenfolge komplett unterschiedlich ist von Seelenfamilie zu Seelenfamilie, selbst wenn es so sein sollte, dass es zwei Seelenfamilien gibt, wo haargenau gleich viele Priester und Gelehrte vorhanden sind, dann wird die Reihenfolge anders sein. Und dementsprechend der Reihenfolge werden die einzelnen Seelen unterschiedliche Wege haben und so weiter. Dann ein weiteres Strukturelement einer solchen Seelenfamilie sind innerhalb der Seelenfamilie Projektgruppen. Also ich stelle mir das so vor, dass sich jetzt da innerhalb der Seelenfamilie ein Grüppchen zusammentut und die dann einen Teil dieser Seelenfamilienaufgabe, die Seelenfamilienaufgabe ist das Übergeordnete, dieser Aufgabe widmen sich alle Seelen dieser Seelenfamilie und dann gibt es irgendein Spezialgebiet, ne? So wie zum Beispiel in unserer Universität, da gibt es die Fakultät Medizin. Und dann gibt's die Internisten und die Chirurgen und die Urologen und die Gynäkologen und so weiter. Ja, also so ähnlich könnte man sich das vielleicht vorstellen. Also jede Projektgruppe innerhalb der Seelenfamilie widmet sich wieder einem speziellen Thema, das natürlich mit der gesamten Seelenfamilienaufgabe was zu tun hat. Und dann gibt es innerhalb der Seelenfamilie noch sogenannte Tragesäulen. Das heißt, das sind Seelen, und zwar immer mit einer Ausschüttungsnummer 70 oder ein Vielfaches davon, die ganz besondere Aufgaben innerhalb der Seelenfamilie haben, die tragen sozusagen, die haben eine gewisse tragende Funktion für diese ganze Familie. Und dieses Tragen unter Anführungszeichen, das hat damit etwas zu tun, dass die Seelen aus jeder Familie sind, die Kommunikation mit anderen aufrechterhalten, auch mit anderen Bewusstseinswelten, also nicht nur mit anderen Seelenfamilien. Jede Seelenfamilie, das habe ich vorhin bei der Grafik schon angedeutet, hat jetzt innerhalb ihrer Sippe wieder so eine Position 1 bis 7, entsprechend diesen 7 Grundenergien. Und die Seelenfamilienaufgaben, die orientieren sich an dieser Grundenergie. So haben dann die 7 Seelensippen, die so einen Seelenstamm bilden, wieder eine Forschungsaufgabe, eine gemeinsame Forschungsaufgabe. Und auch diese Forschungsaufgaben, wo jeder Stamm des gesamten Seelenvolkes Erdenmenschheit eine andere hat, obwohl jeder Stamm eine andere Forschungsaufgabe hat. Also Forschungsaufgabe heißt, das Menschsein zu erforschen. Sind doch alle diese Forschungsaufgaben wieder diesen 7 Grundenergien entsprechend strukturiert sozusagen oder haben ein übergeordnetes Thema. So geht's bei den Seelenstämmen, die jetzt innerhalb ihres Gebildes der Energie 1 sich unterstellt haben, geht's um das Erforschen des Themas Mensch und Empfindung. Bei denen, die sich der Energie 2 unterstellt haben, dem Thema Mensch und Erkenntnis. Der Energie 3 Mensch und Materie, der Energie 4, Mensch, Zeitraum, Energie 5, Mensch und Gemeinschaft, Energie 6, Mensch und Transzendenz und Energie 7, Mensch und Bedingtheit oder Bedingtheiten. Und ich habe euch jetzt da über eine knappe Stunde das grobe Konzept von dem vorgestellt, was jetzt hier in diesem Buch, die Seelenfamilie, ganz, ganz ausführlich, das ist ein dickes Buch, ne? Ganz, ganz ausführlich beschrieben ist, ganz ausführlich auch mit Beispielen unterlegt, dargestellt ist, auch mit persönlichen Beispielen aus dem Erfahrungsschatz der Autoren. Und was ich hier machen kann, ist nur eine Anregung geben für die Leute, die das Ganze interessiert. Die, die es nicht interessiert, haben schon längst ausgeschaltet wahrscheinlich und haben gesagt, ist nichts für mich. Aber wenn ihr bis hierher dabei geblieben seid, dann kann ich euch nur empfehlen, euch diese Bücher zu besorgen, die zu lesen, entweder allein oder wie wir beim letzten Mal gesagt haben, die kausale Wesenheit hat in ihren Durchsagen selber empfohlen, es gemeinsam zu lesen mit ein paar anderen Leuten, entweder mit Familienmitgliedern oder Freunden, weil man sich gegenseitig dann den Spiegel hinhalten kann, weil man, so wie es in der Bibel steht, ja, den Balken in deinem Auge siehst du nicht, aber den Splitter in dem vom anderen. Ne? Also bei den anderen sehen wir immer alles besser. Das heißt, das alles ist ja ein Mittel, ein Werkzeug zur Selbsterforschung, ein Mittel und Werkzeug zur Selbsterkenntnis und auch zum besseren Verständnis von anderen Menschen. Wenn ich Eigenschaften an anderen Menschen wahrnehmen kann, die ich einordnen kann in dieses System. Wie gesagt, bitte immer sich bewusst bleiben, das ist ein Modell, das ist eine Arbeitshypothese. Die Wirklichkeit ist komplexer. Aber wenn ich zumindest weiß, es gibt Seelen mit diesem und jenem Entwicklungsziel, mit diesem und jenem Modus, mit diesem und jenem Angstmerkmal, mit dieser und jener Seelenrolle, dann kann ich vielleicht zumindest grob erspüren, oh, das könnte ein Mensch sein, bei dem das und jenes der Fall ist. Und dann weiß ich vielleicht aus der Literatur, aus dem Lesen dieser Bücher, damit sind diese und jene Charaktereigenschaften verbunden, damit sind diese und jene Aufgaben verbunden. Dann habe ich viel mehr Verständnis. Der Mensch, der hat da einen inneren Drang, der kann gar nicht anders. Ja? Und ich kann dann bewusst mich irgendwo abgrenzen oder ich kann bewusst schweigen und sagen, okay, ich sage jetzt nichts, weil damit würde ich seine Ängste triggern und das lässt diesen Menschen mehr in ein Loch fallen. Es kann da nichts Produktives rauskommen und so weiter. Also insofern, für mich zumindest, war das ein großes Hilfsmittel bei der Selbsterkenntnis, ein großes Hilfsmittel dabei, andere Menschen besser zu verstehen, mehr Toleranz, mehr Verständnis, für wen auch immer zu haben. Und wenn ihr das macht, wenn ihr euch diesem Studium hingeben wollt, dann kann ich euch nur empfehlen, die Bücher in der Reihenfolge zu lesen, wie sie erschienen sind. Also zuerst das Buch Welten der Seele, das zweite ist das Weisheit der Seele, das dritte dann Archetypen der Seele, das vierte die Seelenfamilie. Und wenn ihr die vier gelesen habt und dann, also bei mir war es so, ich habe mir dann eines nach dem anderen gekauft, weil jedes dieser Bücher rundet das Bild. Man kriegt immer mehr Gefühl für das Ganze, was da dahinter steckt. Und jetzt höre ich hier wieder mit dem Bildschirmteilen auf. Und so, Moment, ich muss da erstmal meine Fenster ordnen, weil ich hier mit zwei Bildschirmen arbeite. So, jetzt, wir haben jetzt eine Stunde, wir haben jetzt noch eine gute halbe Stunde. Ich habe euch ja angedeutet, ganz am Anfang, dass ich da eine fiktive Seelenmatrix da mir vorgenommen habe. Wir können entweder die kurz durchbesprechen, damit man so ein Gefühl kriegt für das ganze System, oder erstmal fragen, falls es Fragen gibt. Wie schaut's aus, Gabi?
Also ich habe weder im Kommentar, in dem Hauptkommentar keine Frage bis jetzt gekommen und von unseren Leuten im Hintergrund eigentlich auch noch nicht.
Okay.
Dann ja, ganz gut, wenn du das erstmal machst. Ja?
Ja. Gut. Ja. Dann würde ich vorschlagen, dann blende ich nochmal dieses Bild ein. Und wieder Bildschirm teilen. Okay, und dann, wo war das hier? So, okay, also, ich hatte hier, also wie gesagt, ich kenne keinen Menschen, der jetzt diese Seelenmuster hätte, ich habe das einfach intuitiv, habe ich diese Dinger da eingekringelt. Und ich spinne jetzt um das Ganze eine fiktive Geschichte, wie ich mir diesen Menschen vorstelle, der dieses Seelenmuster hat. Also, das ist ein Mensch mit der Seelenrolle des Künstlers. Der Künstler gehört zu der Grundenergie 2. Da ist das Prinzip des Gestaltens. Und ich habe mir jetzt vorgestellt, das könnte jetzt ein Mann sein, der als Beruf Konditor ist. Denn als Konditor, da gestalte ich. Ich gestalte meine Bäckerei, ich gestalte meine Torten, ich gestalte meine Kleinteilchen, ich gestalte die Pralinen, was auch immer so ein Konditor da gestalten muss. Das Angstmerkmal Märtyrertum. Hinter diesem Angstmerkmal steckt die Angst vor Wertlosigkeit. Das kann so entstehen, dass dieser Mensch zum Beispiel ein unerwünschtes Kind war, wo aber dann die Eltern seinetwegen zusammengeblieben sind, wo aber der Fötus, also das noch ungeborene Kind mitbekommen hat, ich bin es nicht wert, auf dieser Welt zu sein. Meine Eltern wollen das gar nicht. Aber diese Erkenntnis, ich bin nichts wert, die ist so unerträglich, dass das hält kein menschliches Wesen aus, schon gar nicht ein Neugeborenes, schon gar nicht ein kleines Kind. Und so bastelt sich jetzt dieser Mensch ein Bild von seinem eigenen Wert. Und ein Mensch, der diese Angst des Nichtswertseins in sich trägt, der bastelt sich häufig ein Bild von sich, wo er sagt, wenn mich verletzen zu lassen, das macht meinen Wert aus. Denn es war eine enorme Verletzung, ja, diese Erkenntnis, ich bin ungewollt, zum Beispiel in der Schwangerschaft schon. Und ich halte das aus, mich verletzen zu lassen, selbst dann, wenn alle anderen das nicht mehr aushalten. Und dieser Mensch, der das als kleines Kind erlebt hat, vielleicht noch durch entsprechende Äußerungen der Eltern dann immer wieder bestärkt, die den Selbstwert in Zweifel gezogen haben, wo der irgendwie runtergemacht worden ist, der kleine Bimpf, ja, was er nicht alles nicht kann und nicht tut und so weiter, dann kann es passieren, dass dieses Kind zu dem Schluss kommt, wenn ich einen gesunden Selbstwert zeige, dann zieht das den Zorn meiner Mitmenschen auf mich. Ja? Weil immer dann, wenn ich irgendwie auf stolz auf irgendwas war, was weiß ich, auf die Lego-Burg, die ich gebaut habe, hat mein Vater gesagt, naja, das und das hätte es besser machen können. Oder die Mutter hat gesagt, jetzt musst du es aber wieder abbauen, weil wir brauchen den Tisch zum Essen oder irgend sowas. Ne? Das ist ja von den Eltern gar nicht böse gemeint. Aber bei dem Kind, das zum Beispiel in der Schwangerschaft schon bemerkt hat, ich bin nicht gewollt, da kommen dann diese Äußerungen, die beim Geschwisterkind vielleicht gar nichts machen, bei diesem Kind schlägt es dann wie eine Bombe ein. Und dann heißt es, also okay, Selbstbewusstsein, Selbstwert kann ich nicht zeigen, weil sonst kommt Wut und Aggression und Schelte und Schimpfen über mich. Ne? Und dann kann es passieren, dass so ein Mensch beschließt, also so richtig selbstbewusst auftreten kann ich nicht, aber ich kann mich auf eine moralisch unangreifbare Position begeben. Ja, also ich kann meine moralischen Werte so hoch ansetzen, dass ich dann quasi meine Mitmenschen, wenn ich die dann so beobachte, insbesondere wenn der Mensch dann den Modus Beobachtung hat, wo der dann merkt, aha, das ist nicht in Ordnung, was der macht. Der ist jetzt nicht ehrlich genug oder der ist nicht rücksichtsvoll genug oder der oder die ist nicht liebevoll genug oder was auch immer jetzt dieses Wertesystem von dem Betreffenden, hier in unserem Fall von unserem Konditor, ist. Das äußert sich dann so, dass der die anderen Menschen angreift, ihnen Vorwürfe macht und kritisiert und auf diesen Mangel an sozial verträglichem Verhalten hinweist oder so. Hm? Und er selber ist aber der Meinung, er macht das alles. Ja, er hat sich damit seinen Wert gegeben. Und dann ist er am Boden zerstört, wenn er zum Beispiel jetzt, wenn die anderen sich das nicht gefallen lassen, weil die sagen, nein, das ist nicht so. Und ihn kritisieren. Ja? Dann stürzt er wieder in diese Angst vor der Wertlosigkeit. Und diesen ganzen Komplex, das wird hier Märtyrertum genannt. Und als Nebenmerkmal hat sich jetzt unser Konditor da vielleicht die Gier gewählt. Und Gier, das ist das Merkmal, das entsteht, wenn man eine Angst vor Mangel hat. Hm? Jetzt kann das eben sein, dass dieses Kind, das da gar nicht so gewünscht war, dass das eben nicht so liebevoll und so ausgiebig in der Kindheit versorgt worden ist von Mutter, Vater, wie normal, dass eher links liegen gelassen worden ist, wo Mangelgefühle entstanden sind. Mangel an Liebe, vielleicht Mangel an Zeit, Mangel an Nahrung, nicht? Wenn die Mutter arbeiten geht und das Kind immer nur den Teller mit dem schon kalten Essen vorfindet, wenn es von der Schule kommt oder solche Sachen. Ja? Das heißt Mangelgefühle. Und durch diese Mangelgefühle entsteht dann als als Reaktion dieses Merkmal Gier. Und angenommen, das wäre bei unserem Konditor so gewesen, dass der als Kind sowas erlebt hat, dann kann sich das, der Minuspol der Gier, letztes Mal habe ich davon gesprochen, dass alle diese Merkmale einen Plus, einen Minuspol haben, der Minuspol der Gier ist unersättlich sein. Das kann sich jetzt zum Beispiel so äußern, dass er unersättlich dabei ist, andere zu kritisieren aus moralischen Gründen, wie wir vorher gesprochen haben, dass das seine Rückzugsbastion von dem Märtyrertum ist, wo er meint, seinen Wert zu finden, indem er sich selber die hohen moralischen Werte zurechtlegt und die anderen entsprechend kritisiert. Und zwar unablässig, unersättlich, also gierig dabei ist, andere zu kritisieren. Es gibt aber auch einen Pluspol von allen diesen Dingen. Und bei der Gier zum Beispiel ist jetzt der Pluspol die Selbstzufriedenheit. Und da kann es sein, dass er als Konditor ganz zufrieden ist, wenn er jetzt im Überfluss da seine Kuchen und Torten und kleinen süßen Teilchen, die man da herstellt und seine Pralinen vielleicht und seine Weihnachtsbäckerei und was auch immer gemacht hat. Ja? Dass er da diesen Überfluss, den er da erzeugt hat und seinen Kunden zur Verfügung stellt, dass er da diese Zufriedenheit erlebt. Das wäre dann der Pluspol von diesem Merkmal Gier. Und wenn wir uns vorstellen, dieser Konditor, der ist jetzt verheiratet und der hat auch Kinder und der hat Angestellte, dann sind möglicherweise seine Frau, seine Kinder und die Angestellten liebevolle Seelen aus möglicherweise auch befreundeten Seelenfamilien und so weiter, die sich bereit erklärt haben, dieser Seele, die sich dieses schwierige Seelenmuster hier zusammengestellt hat, dabei zu unterstützen, dieses Entwicklungsziel Herrschen zu verwirklichen. Wie kann man denn das zum Beispiel verwirklichen? Da gibt es auch wieder einen Plus- und einen Minuspol. Der Minuspol von Herrschen heißt Diktatur und der Pluspol heißt Führung. Und so kann es zum Beispiel sein, dass unser Konditormeister eine Frau hat, die etwas schüchtern und etwas scheu ist und wo er es ganz leicht hat, den Haustürraum zu spielen und mit der herumzukommandieren und für seine Kinder ein strenger Vater zu sein, der unheimlich hohe moralische Werte einfordert, der die Kinder hart bestraft. Aber wenn er dann in die Konditorei geht und seine Angestellten, für die lebt er dann möglicherweise den Pluspol vom Herrschen. Da lebt er die Führung. Da ist er ein liebevoller Führer, indem er zum Beispiel die liebevoll anleitet, wie man jetzt, ich weiß nicht, die Schokolade da über die diversen Dinge drüber gießt, damit das ein wunderschöner Schokoladenguss wird und so weiter. Also liebevolles Führen zum Beispiel beim Erlernen dieses Konditorhandwerks. Haben wir vorher schon angeschnitten, den Modus, also die Art und Weise, ist Beobachtung, die er sich da gewählt hat. Und jetzt könnte es sein, dass er diesen Modus Beobachtung pflegt, wenn er einfach zum Beispiel in seiner Konditorei den Hefeteig beobachtet, wie der jetzt so schön aufgeht und seine Luftblasen schlägt. Oder er beobachtet seine Lehrlinge bei der Arbeit. Oder er beobachtet zum Beispiel auch zu Hause seine Frau mit Argusaugen. Was macht die? Mit wem telefoniert sie? Und kann ich ihr trauen? Und wenn ich bis spät in die Nacht hinein oder schon am frühen Morgen da in der Konditorei oder Bäckerei stehe, ist die brav zu Hause oder geht die vielleicht fremd? Oder er beobachtet seine Schule, seine Kinder ganz genau, wenn die aus der Schule kommen, beim Hausaufgaben machen oder bei der Vorbereitung für den nächsten Tag und so weiter. Das heißt, auch dieses Beobachten, diese Beobachtung, dieser Modus der Beobachtung hat Plus- und Minuspol. Der Minuspol ist die Überwachung, Und der Pluspol ist die Klarsicht, die Einsicht, die, das Erkennen der Zusammenhänge auch zum Beispiel. Also unser Konditormeister, so wie eben geschildert, der würde den Pluspol der Beobachtung, würde er wieder im Berufsfeld leben, ja, wo er da seine Lehrlinge zum Beispiel bei der Arbeit beobachtet und dann sie liebevoll führt, indem er sie korrigiert und sagt, ja, so und so und so macht man das. Und zu Hause zum Beispiel lebt er dann den Minuspol der Beobachtung, wo er dann eher den Überwacher und den Spion oder den, naja, jedenfalls den negativen Teil des Beobachtens lebst. Dann hat dieser Mann natürlich auch eine Mentalität. Also das ist die Art und Weise, wie er denkt. Und er hat sich die Mentalität des Idealisten gewählt. Und als Idealist ist es so, dass er normalerweise unerreichbar hohe Ziele anstrebt, sowohl für sich selbst, dieses hohe Ziele anstreben, das verstärkt ganz stark dieses Märtyrertum, weil er dann auch sehr hohe moralische Ziele natürlich anstrebt, übermäßig hohe. Aber er erwartet das auch von den anderen. Und das wieder, diese hohe Erwartungshaltung an die anderen, die, wenn er die dann nicht erfüllt sieht, dann kann er zum Beispiel bei seinem Entwicklungsziel in den Minuspol fallen und anstatt weise zu führen, in die Diktatur verfallen. Oder in den Minuspol von seinem Märtyrertum, dass er da die anderen so kritisiert, dass er links liegen gelassen wird, ausgegrenzt wird aus sozialen Gruppen und damit sich selbst bestraft. Und deswegen heißt es Märtyrertum, weil der Minuspol die Selbstbestrafung ist. Der Pluspol ist die Selbstlosigkeit. Der Pluspol vom Märtyrertum ist das, was wir als christliche Märtyrer so kennen, ja, die sich aufopfern für etwas. Und der Minuspol ist die Selbstbestrafung. Und dann hat unser Konditormeister sich gewählt, das Reaktionsmuster emotional-sexuell. Das heißt, alles, was er so erlebt und wahrnimmt, auf das springt zuerst das Herzchakra an. Das heißt, seine Gefühle zeigen sich zuerst. Und dann, das kann nur Millisekunden danach sein, springt das Nabel- oder Sexualchakra an. Und das heißt, das ist also ein Mensch, der sehr emotional reagiert. Und danach kann es sein, dass durch dieses Aktivieren des Nabel, des Sexualchakras, er entweder tatsächlich körperlich sexuell erregt wird. Das kann zum Beispiel sein, wenn jetzt irgendwas Schönes passiert bei seiner Arbeit, ja, dass er dann eine Kundin lobt ihm zum Beispiel sehr für die wunderbare, was weiß ich, Hochzeitstorte, die er für die Tochter gemacht hat die Woche davor oder so, ja, dass er da vor lauter Überschwang meint, dass er sich von dieser Kundin sexuell angezogen fühlt und dass er am liebsten die gern verführen möchte. Es kann aber auch sein, dass sich dieses Anspringen von diesem Sexualchakra einfach dadurch auswirkt, dass er einen Schub an schöpferischer Kraft kriegt, einen Schub an auch Ideen, wie er denn die nächste Hochzeitstorte noch schöner und noch besser und noch geschmackvoller machen kann. Je nachdem, auf welcher seelischen Entwicklungsstufe auch der Mensch ist, wird eher das eine oder eher das andere der Fall sein. Wenn wir jetzt davon ausgehen, das ist ein Mensch, der schon auf einer relativ entwickelten, reifen Entfaltungsstufe ist, dann wird es wahrscheinlich nicht sich äußern in der sexuellen Anziehungskraft, die die Kundin auf ihn ausübt. Das wäre eher bei der Kind- oder bei der Jungseele der Fall, sondern es wird sich bei ihm, wo er reif 5 ist, eher äußern in dem Wunsch, die nächste Torte, die mache ich noch kunstvoller, noch geschmackvoller, noch schön. Und dieses Seelenalter, Reif 5, das erlebt er zu diesem Seelenalter Reif 5, muss man dazu sagen, da geht es darum, dass das Thema ist, Schicksal und Leben anderen anvertrauen, mit dem Motto, ich werde unruhig. Und da kann es also sein, dass er zum Beispiel in Ostdeutschland geboren wurde und die erste Hälfte seines Lebens sein Schicksal dem Staat anvertrauen musste, wo er eben nicht ganz frei agieren konnte, sondern wo er nur das machen konnte, was weiß ich, den Plänen des Regimes entsprechend war, weil er nur dementsprechend Zutaten gekriegt hat für seine Kreationen und so weiter. Und später im Leben möglicherweise muss er sein Leben und Schicksal anderen anvertrauen, indem er krank wird, weil dann muss er nämlich sein Leben seinem Arzt anvertrauen. Und so in etwa könnte so etwas sich auswirken, wenn eine Seele so ein Seelenmuster hat. Wie gesagt, das ist total fiktiv, ja? Aber damit ihr ein bisschen so eine Vorstellung kriegt. Und wenn ihr euch jetzt da vorstellt, ja, jede dieser 7 Seelenrollen kann mit allen diesen verschiedenen Elementen kombiniert werden, dann ergibt sich so eine Fülle von Kombinationsmöglichkeiten, dass. Und dann kommt noch dazu die Geschichte mit der Seelenfamilie, mit der Seelenfamilienaufgabe, mit diesen seelischen Beziehungen, die wir haben zu Menschen, die wir in der Inkarnation in verschiedenen Leben schon getroffen haben, mit Seelen, mit denen wir diese sogenannten ewigen, also ständigen Beziehungen unterhalten, weil wir mit denen ganz bestimmte Aufgaben für unser seelisches Wachstum, für unsere seelische Reifung durchochsen sozusagen. Wenn man das alles in Betracht zieht, dann ist es kein Wunder, dass es viele, viele, viele Milliarden Seelen gibt, die alle das Menschsein durchmachen und wo jede einzelne letztlich zu dem großen Ganzen einen anderen Erfahrungsschatz in diesen großen Erfahrungspool aller Seelen der Schöpfung einbringen kann. Und jo, damit ja, kann ich das jetzt da auch mal wieder kleiner machen. Konnte ich euch damit so ein bisschen ein Gefühl geben, wie man sowas im Leben auch verwenden kann? Wenn ich jetzt Menschen mit bestimmten Charaktereigenschaften kennenlerne. Das waren jetzt, wie gesagt, nur ein jeweils heraus. Und dass es sich also meines Erachtens wirklich lohnt, sich mit all, nicht nur mit dem eigenen Muster auseinanderzusetzen, sondern mit allen möglichen Facetten und dann die versuchen, zunächst einmal vielleicht in der eigenen Familie, an den eigenen Eltern, an den Geschwistern, an den Kindern hineinzuspüren. Am Anfang vielleicht nur, welche Grundenergie sticht denn da hervor von diesen 7 Grundenergien? Welche merke ich am stärksten? Die Königsenergie oder die Kriegerenergie? Das sind die, die man am leichtesten spürt. Das sind die heftigen. Das sind die auf der Aktionsebene. Also eine Kriegerenergie und eine Königsenergie wenn die eine Seele in sich trägt, die ist kaum zu übersehen oder nicht zu bemerken. Eine Priester- oder eine Heilerenergie, das sind ja die Grundenergien, wo es eher was nach innen nehmen, diese können ganz leicht übertüncht werden durch die anderen Teile dieses Seelenmusters. Wenn ich zum Beispiel einen Priester habe mit Herrschen, dann sticht dieses Herrschen, was ja zu der Siebener, zu der Königsenergie gehört, so hervor, dass die Priesterenergie dabei untergeht. Oder zu einer Kriegerenergie gehört Unterordnung oder Ausdauer. Wenn ich jetzt einen Heiler habe zum Beispiel, wo das Prinzip des Helfens im Vordergrund steht, der sich aber als Element Unterordnung oder Ausdauer gewählt hat, dann sticht es so stark vor, dass ich die Dreierenergie, die Kriegerenergie viel stärker spüren kann als möglicherweise die Heilerenergie. Das heißt, es ist vielleicht am Anfang nicht so einfach, wenn man sich mit diesem System beschäftigt, wirklich bei einem anderen, aber auch bei sich selber, festzustellen, was ist jetzt die Rolle, was ist das Angstmerkmal, was ist das Entwicklungsziel und so weiter. Der Modus, der ist noch relativ einfach festzustellen, die Mentalität auch. Das ist etwas, das ist uns relativ vertraut, weil mit diesen Dingen arbeiten wir auch im Normalen. Ja? In der normalen Psychologie gibt es das auch, da gibt es auch einen Modus und da gibt es auch eine Mentalität. Wenn man sich da ein bisschen schon mit dem Thema Selbsterkenntnis und so weiter beschäftigt hat, dann ist einem das vertraut, was die Art und Weise ist, wie man sich verhält und was die Mentalität ist. Das kann man also noch relativ gut wahrscheinlich bei sich selbst und auch bei anderen einschätzen. Aber der Rest, der wird oft durch die unterschiedliche Heftigkeit der einzelnen Merkmale übertüncht. Aber die Grundenergie, die da schwingt im Verhalten eines anderen Menschen, die kann man häufig ganz gut feststellen. Ja, und wenn das jemanden eben näher interessiert über das Selbststudium durch die Bücher hinaus, dann kann ich euch nur empfehlen, wendet euch an die beiden Nachfolgerinnen von der Frau Dr. Wada Hasselmann und dem Herrn Frank Schmolke, die Annette Pichler und die Benedikte Baumann, die dieses Wissen in Seminaren weitergeben, wo dann die Seminarteilnehmer das lernen, wie sie sich ihr eigenes Seelenmuster erschließen können und wo sie auch durch die übrigen Seminarteilnehmer, die ja alle andere Zusammensetzungen haben dieses Musters und andere Rollen und so weiter, wo man dann auch ein ganz gutes Gespür für die einzelnen Elemente dieser Matrix bekommt. Und wenn jemand diesen intensiven Weg über Seminare, sich das selbst zu erschließen, nicht gehen will, dann gibt es immer noch die Möglichkeit auf dieser Website septana.de, da gibt es diese sogenannten Matrix-Coaches. Das sind die Leute, die eine dreijährige Ausbildung gemacht haben, auch eben um anderen Menschen dabei zu helfen, ihr eigenes Seelenmuster ausfindig zu machen. Einige eben durch Befragung und die anderen sind auch welche dabei, die auch da ihre medialen Fähigkeiten mit einsetzen. Jo, also von mir aus wäre es das, was ich euch heute vorstellen wollte. Und jo, wenn es keine Anmerkungen, Kommentare oder Fragen gibt, dann würde ich vorschlagen.
Ja, ich will bloß noch mal sagen, dass ich wieder so begeistert bin von diesen Möglichkeiten, die wir da eigentlich hätten. dass man das auch wirklich mal in der Zukunft einbauen müsste in die Schulausbildung. Und die ganzen Beziehungen zwischen den Menschen, die wären doch viel einfacher, wenn das nur bekannt wäre. Die Seele mit seiner Matrix sozusagen rumlaufen könnte, wenn er die schon rausgefunden hat. Und bevor man da großartig irgendwo aufeinander stößt oder Ärger kriegt oder verursacht, da schon klärt. Also ich bin jetzt das und das und das. Da weiß man schon, was man mit dem machen kann und was nicht. Das wäre doch für die Zukunft eine ganz tolle Chance, viel einfacher miteinander umzugehen.
Ja.
Das muss schon wirklich in der Schule geklärt werden.
Einerseits ja. Ich kann mich also erinnern, ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube, es hieß damals, als ich die Seminare besucht habe, das Mindestalter für die Teilnehmer ist, glaube ich, 35. Vielleicht war es auch 33 oder so, aber Mitte 30. Und die Begründung war, um sich mit dieser Thematik sinnvoll auseinandersetzen zu können, brauche ich ein Mindestmaß an Lebenserfahrung. Das kann ein Kind nicht. Der junge Erwachsene auch noch nicht. Und ich habe selber die Erfahrung gemacht, ich habe meine Kinder, als die dann herangewachsen waren, gefragt, ob sie das von sich wissen wollen. Und die haben alle gesagt, nee, ich will das nicht wissen, weil ich will mich nicht so in ein Schubladendenken hineinbegeben, auch in Bezug auf mich selbst. Ich möchte quasi frei von so einem Hintergrundwissen erstmal ins Leben gehen. Und ich habe große Hochachtung vor meinen Kindern, weil es gibt viele, die einfach neugierig sind, ja, und das wahrscheinlich in Anspruch genommen hätten. Ne? Und deswegen ist wahrscheinlich nicht sinnvoll, sowas schon in der Schule zu machen. Aber wirklich so um die Lebensmitte, so das den Menschen zur Verfügung zu stellen, über Erwachsenenbildung oder was auch immer, das halte ich für sehr sinnvoll. Ne?
Ja, also für mich hört sich das auch wirklich sehr stimmig an, auch das, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, Ingrid, das ist, glaube ich, auch schon eine gewisse Lebenserfahrung braucht, um das so einschätzen zu können, aber dass es auch, ich sag mal, wenn man das hat und sich damit beschäftigen möchte, dass es wirklich ein gutes Tool ist, um, ich sag mal, die Mitmenschen besser zu verstehen. Ich meine, wir haben ja immer den Eindruck, ne, desto spiritueller wir sind, desto besser verstehen wir das alles und desto besser können wir damit mit umgehen. Aber ich glaube, ja, dass dieses System oder dieses Konstrukt uns doch noch mal tiefer reinbringt und noch mehr Verständnis für unser Zusammenhaben, für unser Zusammenleben bringt. Also ich muss sagen, ich find's toll. Auch so diese Unterschiede oder wie du gerade diesen Computer beschrieben hast, was da noch für Potenzial hinter ist, um ja wirklich einfach nochmal tiefer zu gehen.
Ja, was ich auch interessant fand, es gibt ja ganz viele Systeme, die Menschheit mit Hilfe von höheren Wesen entwickelt hat, die dem einzelnen Menschen dabei helfen, sich selbst, seine Aufgaben, seinen Lebensweg besser zu verstehen und dadurch leichter zu gehen, auch den Lebensweg. Eines ist schon vor zig Jahrtausenden entstanden, das sind die astrologischen Systeme, ne? Das, was wir hier verwenden oder in Indien oder in China oder sonst wo. Auch der Maya-Kalender ist nichts anderes als ein astrologisches System. Es gibt die Numerologie, es gibt das Tarot, es gibt das Enneagramm, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Systeme. Es gibt vom Dan Millman die Lebenszahl als Lebensweg. Und was ich bemerkt habe, also ich habe einige dieser Systeme, da habe ich mich wirklich reingekniet und habe ich etwas mehr in die Tiefe mir erschlossen. Andere habe ich nur ein bisschen oberflächlich mich damit beschäftigt. Aber alle Systeme, mit denen ich mich die letzten 30, 40 Jahre beschäftigt habe, haben mir geholfen, Facetten von mir besser verstehen zu können. Wir wissen eh im Grunde genommen über uns sehr gut Bescheid. Manche Sachen wollen wir nicht so wissen, die verdrängen wir. Die kommen dann zum Vorschein durch solche Systeme, da dürfen wir ehrlich werden. Aber manche Dinge sind einfach so diffus in der eigenen Wahrnehmung und durch solche Systeme werden sie benannt, werden sie mit Worten beschrieben und dann kriegen sie mehr Kompaktheit, mehr, wie soll ich sagen, die Möglichkeit, dass man das Ganze zu fassen kriegt, wie man selber innerlich ist. Zuerst, also zumindest bei mir war es so, zuerst geht es immer um mich selbst. Ich muss mich erst einmal selbst verstehen, damit ich andere verstehen kann. Und deshalb möchte ich also alle ermutigen, nicht nur ein System zu verwenden für die Selbsterkenntnis, sondern sobald man mit einem aus einem System sich selbst erfasst hat, den Schritt in ein anderes zu machen, dann lernt man andere Facetten von sich kennen. Und das Wesentliche habe ich festgestellt, das lässt sich aus allen Systemen herauslesen. Ich arbeite ja jetzt doch schon mehr als 10 Jahre astrologisch und die Menschen, die ich kenne, von denen ich zum Beispiel diese Seelenmuster weiß, weil sie mit mir damals in den Seminargruppen waren und die mir auch ihre Geburtsdaten gegeben haben, sodass ich ein Horoskop erstellen kann, da habe ich immer die Übereinstimmungen gesehen. Da habe ich immer die Übereinstimmung gesehen zwischen dem astrologischen System, welche Schlussfolgerungen man da auf die Persönlichkeitsstruktur ziehen kann, zu den Schlussfolgerungen, die ich aus diesem System ziehen kann. Und doch, trotzdem ist da eine Feinheit, wo irgendwas besser erklärt wird und dort ist eine andere Feinheit, wo was anderes besser erklärt wird. Also je intensiver ich an der Selbsterkenntnis arbeiten möchte, desto sinnvoller ist es, mit 2, 3 oder mehr Systemen sich zu beschäftigen. So, ich lese jetzt hier gerade den Beitrag, den der Udo in den Chat hier geschrieben hat. Ich lese kurz vor. Wenn es, also ich nehme an, dieses System in Familien mehr Fuß fassen könnte, das wäre schon ein toller Ansatz. Die Familien tragen dann das Wissen weiter nach außen. Das Selbststudium ist der erste Schritt. Liebe Grüße, Udo. Ja, vielen Dank, Udo, für die Anregung. Ja, soweit ich es erlebt habe, also die Leute, die ich kennengelernt habe über die Seminare, die ich da besucht habe, und es gibt ja auch Gesprächskreise und Gruppen, die sich auch nur einmal im Jahr dann treffen, im größeren Rahmen, wo sie ihre Erfahrungen über diese Sachen austauschen. Also alle Leute, die ich da kennengelernt habe, da ist viel mehr Frieden und Ruhe und Verständnis in den Familien eingekehrt. Auch wenn nur einer davon dieses System gelernt hat. Jo, meine Lieben. Christina, du bist nicht im Bild. Möchtest du vielleicht noch etwas sagen? Soll ich dich einblenden? Okay, wunschlos glücklich. Gut. Ja. Willst du noch ein Schlusswort sagen, Gabi, oder sollen wir uns verabschieden? Okay, meine Lieben. Dann danke ich euch fürs Durchhalten bis zum Schluss. Bedanke mich fürs Interesse, für eure Beiträge und bis demnächst und einen schönen Abend noch. Tschüss.
Tschüss.